Verehrte liebe Schwestern und Brüder, es ist schade um jeden Menschen, der nicht von Jesus gewonnen wird. Und schade um uns, wenn wir meinen, wir hätten schon, dass Jesus uns gewonnen hat. Petrus hat gemeint, Herr, wenn du dich auf einen verlassen kannst, dann auf mich. Und wenn alle weglaufen, ich bin da wie der Pfennig. Und Jesus sagt zu ihm, wenn du dich dermaleinst bekehrst, dann stärke deine Brüder und Schwestern, also Leute, die auch meinen, sie seien schon längst von Jesus gewonnen. Stärke sie, dass sie nicht abfallen. Bis zu unserer letzten Lebensstunde wird es ein Ringen des Herrn Jesus um uns sein, dass er uns ganz gewinnt, dass wir ganz sein eigen sind. Es wird ein Kampf sein, dass die alte Art, der Paulus sagt nicht umsonst, unser Fleisch, unsere Gier, unser Geiz, unser eigensüchtiges Wesen Macht über uns gewinnt. Bei jedem Zorn, der in uns aufsteigt, bei jeder Ungeduld, die uns packen will, merken wir es, ein Ringen in uns, Herr Jesus, gewinne du mich. Das ist ja das große Erbarmen des Heilandes Jesus, dass er der Menschen jammert. Es jammert ihn der Menschen, die ohne Verbindung mit dem lebendigen Gott leben. Und die Schönheit und die ganze Würde und die Einzigartigkeit unseres Christusglaubens besteht ja jetzt worin? Als wir mal im Jahr 1980, im missionarischen Jahr, eine Fernsehübertragung aus der Schorndorfer Stadtkirche hatten, eines Gottesdienstes. Bei der Vorbereitung fragte ich den Fernsehreporter, nachdem wir alles abgemessen ausgestimmt hatten, die Beleuchtung und die Mikrofone, ja, über was soll ich denn sprechen? Da hat er gesagt, über das, was in der Kirche das Wichtigste ist. Und da habe ich ihn nochmal zurückgefragt, ja, was ist nach Ihrer Meinung das Wichtigste? Da hat er gesagt, dass Sünden vergeben werden können. Ist das das Wichtigste? Sicher etwas ungeheuer Wichtiges. Aber ein Stundenbruder vom Welzheimer Wald hat mir mal gesagt, Herr Schäffbuch, dazu hätte auch Jesus gar nicht in die Welt kommen müssen, zur Vergebung der Sünde. Das gab's doch schon in Israel, der dir all deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Psalm 51, reinige mich mit Isop. Was ist denn das Neue, das Jesus in die Welt gebracht hat? Das Besondere. Über Israel hinaus. Ich möchte Sie einmal auf die Spur setzen, damit uns ganz neu die Würde, die Einzigartigkeit, die Schönheit unseres Christusglaubens bewusst wird, damit wir dafür andere gewinnen. Es ist nicht eine besondere Moral, die ist auch bei Christen da, nicht ein besonderes Gottesbild. Worin besteht denn die Schönheit, die Würde, die Einzigartigkeit des Christusglaubens? Am besten hat es der Apostel Paulus formuliert. Jesus hat ihn zu einem Spezialwerkzeug gemacht, zu einem auserwählten Rüstzeug. Galater 2,20, so lebe ich nun. Sie auch? Schlägt ihr Herz, schaffet Niere? Ja, wir leben. So lebe ich nun. Nein, nicht ich, sondern Christus lebe in mir. Das ist das Besondere des Christusglaubens, dass wir angenabelt sein können an den lebendigen Jesus Christus. Mit all unserer Schwachheit, mit all unserer Versuchlichkeit, mit all den Eigenarten, die wir von Voreltern an uns tragen. Verbunden sein können, jetzt nochmal Paulus, 1. Korinther 1, er ist uns gemacht von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Dass die ganze Macht, Kraft, Besonderheit Jesu in unsere alte Art hineinströmt und uns füllt, hoffentlich. Sehen Sie, in fast allen Religionen dieser Welt geht man davon aus, dass es eine geheime Verbindung zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen gibt. Man spricht, wenn man es umständlich sagen will, von der Identität. Da ist eine geheime Übereinstimmung. Die Nationalsozialisten haben etwa gesagt, Blut und Boden, das ist unsere Religion. In vielen Völkern ist unsere Nation, unsere politische Überzeugung. Wir können mit niemand so in Krach kommen wie über unterschiedliche politische Überzeugungen. Die stecken ganz tief in uns drin als das Eigentliche, was uns bewegt. Der goldene Buddha, der in unserer Welt ist, ein Stück unserer Welt, das Göttliche ist Teil unserer Welt. Und bei mir tief innen drin, so denken die Menschen, ist doch das Gute. Manchmal benehme ich mich zwar wie die Axt im Walde hinter der Glastür, aber eigentlich ganz tief innen drin ist der liebe, sensible, gutmütige Rolf Schäffbuch. Ach, wenn die Menschen doch den ein bisschen mehr rauskitzeln täten. Nur täten sie merken, was für ein lieber Mensch das ist. Sind wir überzeugt, dass ganz tief in uns drin ein Seelenfunke ist, hat er ein Stück der ewigen Welt Gottes. Das ist allgemeine menschliche Religion. Und allein in Israel und erst recht durch Jesus ist deutlich geworden, nein, so wie wir sind, passen wir nicht zu Gott. Nein! Die ganze Geschichte des erwählten Volkes Israel durch fast 2000 Jahre hindurch macht deutlich, selbst die gnädige Erwählung Gottes ist keine Barriere, kein Zaun, dass nicht der Böse immer wieder Menschen zu sich zieht. Die ganze Wunderkraft Gottes, der sein Volk aus Ägypten befreit hat, 40 Jahre in der Wüste genährt, geführt, getränkt hat, keine Bewahrung dafür, dass Menschen vom heiligen Gott abfallen und ihre eigene Wege suchen. Der ganze Eifer des Levi, der eingetreten ist für das Volk Israel und für die Heiligkeit, die ganzen Propheten, konnten das Volk nicht abhalten, abzufallen von Gott, ihre eigene Wege zu gehen, so wie es ihnen in den Strumpf gepasst hat. Die ganzen Vorbilder eines David, eines frommen Hiskia, wenn wir es lesen, denken wir, und sein Sohn Manasse schon wieder macht genau das Gegenteil. Hat er doch sehen müssen, wie man gesegnet wird, wenn man sich an Gott hält. Alle Vorbilder nützen nichts, die 10 Gebote nützen nichts, der Gottesdienst nützt nichts, der Versöhnungstag nützt nichts. Dass Menschen nicht immer wieder gepackt werden von der versucherischen Macht und abgezogen werden von Gott. Es muss doch hart gewesen sein, als Johannes der Täufer auftrat und sagte, glaubt doch nicht, ihr seid von Gott geliebt, weil ihr Abrahams Kinder seid. Gott kann aus diesen Steinklötzen sich Kinder erwecken. Doch dann nicht dadurch, dass ihr zum erwählten Volk Gottes gehört, dass ihr die Väter habt, seid ihr gerettet. Jesus hat das aufgenommen. Wer Sünde tut, ist der Sündeknecht, sagt bloß nicht, wir haben Abraham zum Vater. Das könnte mir für uns sagen, sagt doch nicht, ich bin tauft, ich komme aus einer frommen Familie, ich gehe in Stund. Von wem werdet ihr getrieben? Wer zerrt an euch? Wer hat Herrschaft über euch? Wenn zu Hause der Haussegen schief hängt, das ist zwar schlimm für die Familie und es tut einem leid, was man den eigenen angetan hat, aber noch viel schlimmer ist, dass man sich fragt, wer bestimmt denn mein Leben? Von wem werde ich denn gejagt und gehetzt? Was sind die eigentlichen Kräfte, die mein Leben bestimmen? Und der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Ein ganz großes Geheimnis, dass Gott Nein sagt zur Sünde, zu unserer Sünde, indem er Jesus schlägt. Zwar ist oft so dargestellt worden, dass man sagt, es ist so ein Geheimnis, da werden wir nie eindringen darin. Und ich denke, es sei uns schon blutsmäßig nahe, dieses Geheimnis. Wenn eine kleine Vergiftung unseren Körper ergreift, vor 3 Jahren, fast um dieselbe Zeit, bin ich nach Amerika und bin noch morgens am Donauufer in Ulm gejoggt mit den alten Turnschuhen. Die neue hatte ich schon eingepackt für Amerika. Die haben ein bisschen gedrückt und ich habe mir eine kleine Wunde aufgelaufen am großen Zeh. Das hat eine Blutvergiftung gegeben, dass sie mir 4 Tage später in Amerika eigentlich das rechte Bein abnehmen wollen, um mich zu retten. Ganz kleiner Anlass und der ganze Körper wird vergiftet. Und bei einer solchen Blutvergiftung, wenn unsere Blutbahnen infiziert werden von vergiftenden Stoffen, die eigentlich drauf aus sind, dass wir sterben, dass wir kaputt gehen, dann gibt's in unserem Blut die Polizei, die weißen Blutkörperchen, die sich wehren gegen den vergiftenden Eindringling. Dabei kaputt gehen. Wenn Sie an einer Fingerwunde nachher Eiter haben und sagen, Herr Teufel, das sind die toten weißen Blutkörperchen, die gefallen sind als tapfere Helden im Kampf gegen den vergiftenden Eindringling, um das Gift zu besiegen. Ich sage, in unserem Blut ist schon ein Beispiel, das uns naheliegt, wenn der Herr Jesus am Kreuz hängt, und heute sagen sie bis zum Bundesverfassungsgericht, das kann man eigentlich Kindern nicht zumuten, so einen Anblick von so einem furchtbar Gemordeten. Ja, das ist wie Eiter. Ein Hinweis darauf, er hat den Kampf aufgenommen mit all dem Vergiftenden, das in uns steckt. Dazu ist Jesus Mensch geworden. Dazu hat er unsere Art angenommen, dass dieser Kampf gekämpft wird. Jetzt kommt der Fürst dieser Welt. Uns kommt alles drauf an, sagt Jesus, ob er auch Macht über mich hat. So steht es im Johannesevangelium. Und Jesus hat sich stellvertretend für uns gegen die ganze furchtbare Macht der Sünde, die in Gottes Augen schlimm ist, gegen diese Macht gestellt. Und das Ende war nicht, dass er erlegen ist, sondern Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann haben diese Hände Gottes nicht bloß den Herrn Jesus geborgen und wahrgemacht, der gerechten Seelen sind in Gottes Hand. Und keine Qual rührt sie an, sondern er hat Jesus herausgeführt aus den Toten. Wozu? Dass der Jesus, der sich mit unserem Menschenschicksal, mit unserer Not, mit unserer Sündnot, denken Sie bei jedem Zorn, jedes Mal, wenn Sie eine Leid tut, dass Sie den 100-Mark-Schein wechselt, weil Sie wissen, die 20-Mark-Schein geht schneller aus als der 100-Mark-Schein. Wenn der Geiz uns packt, gell? Die Geldgier, das haben wollen, das beleidigt sein, die Empörung. Denken Sie dran, der Herr Jesus hat den Kampf aufgenommen und jetzt hat ihn Gott als Lebendigen herausgeholt, damit der, der sich mit uns so verbunden hat, mit uns verbunden bleiben kann und will. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Noch einmal, es müsste uns doch nahe liegen, die wir alle eine Mutter gehabt haben, die uns 9 Monate lang getragen hat, ernährt hat mit ihren Körperkräften. Unser Puls im Mutterleib hat geschlagen, bewegt vom Herzen der Mutter. So möchte Jesus mit uns verbunden sein, dass wir angenabelt sind an ihn, bewegt von seinem Leben, durchdrungen bis in unsere 1200 Gramm Gehirn hinein, von seiner Weisheit, geheiligt in seiner Klugheit, mit unserer Schwachheit umgeben von seiner Kraft. Die Würde, die Schönheit des christlichen Glaubens, die Einzigartigkeit besteht darin, dass wir Gemeinschaft mit Jesus haben können. Der Apostel Paulus noch einmal in Galater 1, er hat sich selbst für uns gegeben, für uns sündige Menschen, auf dass er uns errettete, von dieser bösen, argen Welt, von unserer bösen, argen Art, hat er sich für uns gegeben in den Tod, aber auch als Lebendiger, dass wir Anschluss haben können an ihn. Ich bin vorher durch Mödlingen gefahren und habe dran gedacht, der alte Johann Christoph Blumhardt, als er um ein Foto gebeten wurde, hat dieses Foto geschickt und drunter geschrieben, so oft ich den Namen Jesus schreibe, durchdringt mich ein heiliger Schauer der Inbrunst des Dankes. Dieses Jesus mein zu wissen. Was ich an ihm habe, weiß ich jetzt erst recht, hat er als beinahe 80-Jähriger gesagt. Jetzt erst. Nicht damals, als in Mödlingen die Wunder passiert sind, als die Gemeinde sich bekehrt hat. Das war jetzt erst. Und so soll es uns gehen bis zum letzten Lebensatem. Was ich an ihm habe, weiß ich jetzt erst recht. Wenn meine Sinne schwinden, sterben wir, so sterben wir dem Herrn, der ist doch noch da. Mein Leben ist doch nicht zu Ende mit dem Datum, das auf meinem Grabstein stehen wird. Ich gehöre lebend und sterbend ihm. Das gibt es in gar keiner anderen Religion. Zwar gibt es religiöse Vorstellungen, die erstaunlicherweise davon wissen, wie fern wir normalerweise von Gott sind. Der afrikanische Bischof Festo Kivengere hat uns immer von der heimatlichen Vorstellung seines Stammes im Süden von Uganda erzählt. Da ist die Vorstellung, der Schöpfergott hat die Nase voll gehabt von seinen Geschöpfen und hat sich in die ewigen Welten zurückgezogen und hat die Menschen sich selbst und den bösen Geistern überlassen. Und wenn sie von den bösen Geistern verhext sind, dann muss der Medizinmann kommen und einen anderen Geist beschwören, damit der den anderen bösen Geist austreibt. Also, so wie die Pharisäer bei Jesus gesagt haben, die Vorstellung, er treibt die Teufel aus durch Beelzebub, durch noch einen stärkeren, wenn ich einen Krankheitsgeist habe, hole ich einen anderen Geist, aber der sitzt mir vielleicht dann in die Seele. Kampf der bösen Geister. Manchmal denke ich, so haben wir es heute 1996 in Deutschland. Kampf der bösen Geister und der wahre Gott hat sich weit zurückgezogen. Eine erstaunliche Vorstellung. Und Festo Kivengere hat gesagt, ihr ahnt ja nicht, was es für uns bedeutet hat, als wir hörten, Jesus ist in unsere Welt gekommen, der gute Heiland, an dem keine Sünde ist. Und hat sich mit den dämonischen Geistern herumgeschlagen, der Gute, und hat sich als der Stärkere erwiesen und hat sich für unsere Sünde in den Tod gegeben und ist als der Heilige, Lebendige da, dass wir uns an ihn anschließen können. Als er 1975 beim ersten Stuttgarter Gemeindetag Festo Kivengere die Hauptansprache gehalten hat, hat er gesagt, Around Jesus, there is a perfume of life. Um Jesus ist ein Parfum, ein Duftstoff des Lebens. Und dann hat er, wie es man in Ostafrika sagt, wenn man sich freut, so ein Lachen angestimmt. Um Jesus ist eine Atmosphäre des Lebens, an der wir teilhaben können. Wie wenn wir in guter, gesunder Luft wieder durchatmen können. Im Urlaub aufatmen können, all das fallen lassen können, was uns sonst belastet. Teilhabe an Jesus. In der Bibel kommt immer wieder das Bild vom Hirten. Vielfach. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und der gute Hirte führt seine Schafe aus, die armen Schafe, die sich so leicht verirren. Er kennt sogar die Verlorenen und will sie herzuführen. Also, die Sache, die wir vertreten, ist großartig. Und wenn ich hineindenke, was im Mai letzten Jahres in Leipzig geschehen ist, bei der Pro-Christ-Evangelisation, wir hatten vorher Angst, kommen überhaupt Menschen? Verstehen die überhaupt das, wenn wir von Jesus reden? Nach 50 Jahren Atheismus, noch länger. Schon im Jahr 39 waren weniger als 50% der Bevölkerung Leipzigs überhaupt Mitglieder einer Kirche. Eine gottlose Stadt. Verstehen wir überhaupt, wenn wir von Gott und Jesus reden? Und ich durfte ja meist auf dem Podium sitzen und hineinsehen in die Schar der 3000. Die Mehrzahl derer, die nachher nach vorne kamen zur Entscheidung, waren junge Leute, 18, 25 Jahre alt. Die haben gehorcht, dass es sowas gibt, dass ich mit meiner armseligen Art, über die ich oft erschrecke, mit der ich so viel Beziehungen vergifte, dass ich mich anhängen kann an den lebendigen Jesus. Ich lebe, nein, nicht ich, Christus lebt in mir. Die Sache, die wir weiterzugeben haben, damit Menschen den Glauben an Jesus gewinnen, ist großartig und eine Würde für uns. Johannes 17, das hohe priesterliches Gebet. Vater, ich bitte dich auch für die, die durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen. Jesus will unser komisch Lippen bewegen, unsere Zunge benutzen, dass andere Menschen zum Glauben an ihn kommen. Die Sache, die wir vertreten, ist unüberbietbar. Und wir müssen gar nie denken, wir müssten uns mit dieser Sache, man kann mit Jesus leben, genieren. Das Haupthindernis, so ist jetzt mein Eindruck nach Jahrzehnten des Dienstes als Ehrenamtlicher und als hauptamtlicher Mitarbeiter und in vielen Bereichen der Evangelisation und der Seelsorge, ist, dass wir viel zu wenig in Liebe auf Menschen eingehen. Ich habe mich gefragt, wie war es denn, als Menschen mich für irgendeine Sache gewonnen haben? Gegen die ich gar nicht war, aber ich habe gedacht, na, dafür habe ich keine Zeit und das brauche ich nicht. Wie war es denn? Manche Leute fragen, wie geht's im Ruhestand? Der Terminkalender ist voll, voller als vorher. Weil es liebe Mitchristen gibt, die denken, wir müssen für das Chefbuch für Beschäftigung sorgen. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank für die Einladung hierher. Nein, meine Frau sagt, warum sagst du eigentlich zu? Da sage ich, guck mal, der Martin Rose, der hat so viel in Hofager mitgeschafft, wenn man irgendjemand gebraucht hat in der Slowakei. Er war da und hat sich mit seiner Gemeinde eingesetzt. Und wenn wir Gäste unterbringen mussten aus Japan, er war da. Jetzt muss ich auch was für ihn tun. So viel könnte ich viele Beispiele bringen. Die beste Einladung ist, dass wir etwas in großer Liebe und ohne Berechnung für Menschen tun. Anfangen, wie geht's Ihnen eigentlich? Ich habe mal unseren Helmut Schweiger gefragt, wie geht es denn eigentlich? Dann hat er gesagt, hast du eine halbe Stunde Zeit wenigstens, dass du das hörst. Also, dass wir nicht bloß fragen, sondern auch hören wollen. Und hinter dem oft geäußerten Vorwurf, unsere Pfarrer machen keine Besuch, steckt das ja, wann kommt denn ein Mensch, der mal Zeit für mich hat, dem ich wirklich sagen kann, was mir Sorge macht bei meinen Kindern, wo ich selbst nicht zurechtkomme, der mich einfach mal anhört. Mein Sohn erlebt es jetzt als Vikar und hat gesagt, das hätte ich gar nicht gewusst, dass man bei Hausbesuch gar nicht viel sagen muss. Die Leute warten darauf, dass jemand zuhört. Und wenn Sie einen Besuchsdienst anfangen oder selber Besuche machen, haben Sie keine Angst davor. Was sage denn? Wenn man sich eine Spruchkarte mit diesem Schluss da lassen, meinen Frieden lasse ich euch. Aber hören Sie einmal zu. Oder bitten Sie Menschen um einen Dienst oder tun Sie ihnen einen Dienst. Ich erlebe es jetzt in Korntal so schön, da gibt es großartige Nachbarschaften. Das sind nicht alles Brüder, Gemeindemitglieder. Aber man hält zusammen. Tätet Sie uns, wenn wir jetzt 10 Tage fort sind, Kehrwoch machen und den Kutreimern ausstellen und dann bitten Sie uns, da baut sich eine Verbindung auf, da kann ich auch mal, wenn nächste Pro-Christ-Evangelisation ist, sage Frau Titus, Herr Titus, dürften wir Sie nicht im Auto mitnehmen, das ist was ganz Interessantes. Also vorher Kontakte der Liebe aufbauen. Ich habe als Prälat in Ulm viel Einladungen bekommen, einfach weil man auf der Liste derer war, die eingeladen werden mussten. Ich bin einmal zur Industrie- und Handelskammer gegangen und dann nie wieder. Weil ich dastand verloren, wusste ich nicht, wo darf ich mich überhaupt hinsetzen. Keiner hat nach mir gefragt, keiner guten Tag gesagt. Es war ein ganz interessanter Vortrag. Aber ich kam mir vor wie Treibgut, das genauso ausgeschäumt wird. Zur Handwerkskammer bin ich immer gegangen. Waren auch interessante Vorträge, aber nicht wegen der interessanten Vorträge, sondern weil da viel Handwerksmeister in der Gemeinde waren, die gesagt haben, Geld, Sie kommen auch. Auf mich gewartet haben. Und wenn ich hinkam, dann kamen sie auf mich zu, der Herr Buchtler. Das ist aber schön, dass Sie da sind. Kommen Sie, stellen Sie gleich unserem Innungsmeister vor. Ha, da war ich willkommen. Und wie ist es bei uns? Wenn zufällig jemand in Stunde oder Bibelstunde reinkommt, das ist mal bei uns passiert, in Schorndorf im Gemeindehaus. Wir waren beim Bibelstündle beieinander, wir 25. Und die Tür ist aufgegangen und eine schicke junge Frau kam herein. Und ist gleich eins aufgesprungen und hat gesagt, die Elternversammlung ist im ersten Stock. Ja, vielleicht hat die Frau gar nicht die Elternversammlung gesucht, sondern wollte den Bibelstund. Recht. Was denken Sie, was das gewesen wäre, wenn die gesagt hätte, ach, das ist aber schön, dass Sie zu uns kommen, kommen Sie. Wenn die gesagt hätte, nein, ich will zur Elternversammlung. Aber sie hat gemerkt, dass sie bei Christen willkommen ist. Und dass wir nicht ein abgeschotterter Zirkel sind, die Todesangst hin, es können die aufgehen. Also, die Sache, die wir vertreten, ist gut, die Hinführung ist oft mangelhaft. Zu den schönsten Erlebnissen im letzten Jahr gehörte das Doktorexamen des Dr. Daniel Jejaraj aus Indien, hat eine tolle Arbeit geschrieben, über die Missionsarbeit von Ziegenbalg, können wir extra einen Abend erzählen. Und dieser Bruder Jejaraj, ein dunkelhäutiger Tamil-Christ, hat überall, wohin er in Deutschland kam, Verbindungen aufgenommen, mich angerufen, dürfte ich Sie einmal besuchen, darf ich Ihnen meine Arbeit schicken, mich anteilnehmen lassen an seinem Ergehen. Er hat damals beim letzten Gemeindetag auf dem Killesberg auf Tamil sein Grußwort gesagt. Und dann hat er mich eingeladen zu dieser öffentlichen Verteidigung seiner Thesen. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, da müssen wir noch. Weil einer vorher an uns Interesse gezeigt hat, mit uns Verbindung gehalten hat, uns gewürdigt hat, seiner Anteilnahme und dann die Einladung geschickt. Da muss ich hin. Es macht schon einen Unterschied, wenn wir eine Einladung bekommen zu irgendeinem Anlass, ob die einfach mit Postwurfsendung kommt oder einer drunter schreibt. Es wäre schön, wenn Sie kommen würden. Wir müssen viel herzlicher auf Menschen zugehen. Das ist mein erster Satz. Die Sache ist gut. Die Hinführung ist oft so schwach, dass wir wirklich Menschen spüren lassen, Jesus liebt dich und mir ist wichtig, dass du Jesus findest. Jetzt lassen Sie mich da weiterstricken. Ich habe eigentlich ein Riesenreferat gemacht, aber dann habe ich gedacht, ich muss praktischer machen. Und Sie sind hoffentlich mir nicht neidisch, wer es wissenschaftlich haben will, kann es von mir nachher kopiert haben. Es gibt ja im Augenblick eine unglaubliche Sehnsucht, dass wir mehr Menschen erreichen, als wir sie bisher erreicht haben. Quer durch unser deutsches Land finden Kongresse statt, in denen erzählt wird über die sogenannte Willow Creek Community mit dem Pfarrer Bill Hybels in Chicago. 20.000 Menschen an jedem Sonntag in die Gottesdienste und 1.000 Hauskreise und was da getan wird, Mensch, das wäre eine Sache für uns. Wir hören von Korea, dass da am Sonntag 30.000 Leute in 5 Gottesdiensten nacheinander sind, in einer Kirche. Wir haben es miterlebt, dass Reinhard Bonnke, den man den Rasenmäher Gottes nennt, in alle Haushalte in Deutschland seine gute Schrift vom Minus zum Plus geschickt hat, hat 14 Millionen gekostet und Ergebnis nahezu null. Geht es Ihnen auch so am Briefkasten, dass man zuerst mal das rausfischt von Edeka und vom Multikauf und vom Möbelmarkt, das man gleich in den Papierkorb schmeißt? Was nicht persönlich überbracht wird, hat gar keinen Wert. Wir können Handzettel und Plakate drucken lassen, was wir wollen. Was heute nicht persönlich überbracht wird, hat gar keinen Wert. Und uns ist erschreckend aufgegangen, auch bei der Arbeit von Pro Christ, wie wenig wir als Christenleute noch Freunde haben. Wir sind in unserem engen Zirkel unserer Gemeinschaften und Gemeinden abgeschottet und kennen kaum jemand mehr drüber hinaus. Unser Apotheker Palm in Schorndorf, der gehört zwar zur offenen Kirche, aber sagt, ich bin in 5 Schorndorfer Vereinen. Und die sollen wissen, am Sonntagmorgen bin ich in der Kirche und gucken Sie mal, wer da auch noch mitkommt, weil sie wissen, der Palm ist da. Unser Vorsitzender, nicht? Sie sagen, wo haben wir Verbindungen hinein in andere Gruppen, auch in der Alpverein? Es gibt ja durchaus seriöse Vereine und Gruppen, wo Menschen sind, die Jesus gewinnen will. Und Jesus hat seine Apostel ausgesandt, Matthäus 10, nicht ladet sie zu mir ein, ich sitze so lange auf dem Berg, bis er komme zur Bergpredigt, sondern geht hin in die Häuser und wenn sein Haus wert ist, wird euer Friede auf sie kommen. Wir müssen wieder lernen, hinzugehen, Kontakte zu knüpfen. Sind ja konkrete Aufgaben vor unseren Füßen. Wir sollten gar nicht uns so sehr an das Spektakuläre halten, an Bill Heibels und Bonnke. Die Zeitungen haben etwa darüber gelästert, dass nur 28% derer, die Mitglieder in der evangelischen Kirche in Württemberg sind, zu den Kirchenwahlen gegangen sind. Nun ist für mich bis heute erstaunlich, dass so viele Menschen ihren Mitgliedsbeitrag in der Kirche zahlen, Jahr um Jahr, bloß dass sie mal eine kirchliche Beerdigung kriegen. Es gibt bald fromme Bestattungsunternehmer, die machen es billiger. Also schon das Potenzial derer, die nominell in der Kirche sind und sich das etwas kosten lassen, wäre doch mal eine Gelegenheit, auf die zuzukommen, sagt, Jesus hat noch viel mehr für sie bereit, als dass sie 4-mal im Jahr den Gemeindebrief kriegen. Und dann, wenn sie die 28% der Wähler nehmen, das sind 3-mal so viel, als überhaupt am Heiligen Abend in ganz Württemberg in den Heiligen Abendgottesdienste gehen. Also weit über den Kreis derer hinaus, die einmal im Jahr in die Kirche gehen, gibt es Menschen, die sagen, für die Kirche, ja, da zur Wahl gehe ich. Das ist doch ein Potenzial, die von Jesus erfahren müssen. Menschen. Und wenn sie selbst noch die nehmen, die 44,4% die lebendige Gemeinde gewählt haben, wenn er es in eurem Bezirk, wenn man es ein bisschen geschickter hätte verteilen können, wenn man die Leute gesagt hätte, du wählst den, dann wäre unser lieber Bruder auch noch reinkommen. Aber das kann man bei ihrer Wahl nicht. Aber 44,4%, das heißt bald 50%, haben lebendige Gemeinde gewählt und gesagt, wir wollen keine umfunktionierte Kirche. Schon die allein sind mehr als alle Besucher an den Heiligabendgottesdiensten zusammen. Da sollte mir doch auf die zugehen und sagen, Sie haben so viel Interesse an einer rechten Kirche. Jetzt wollen wir Ihnen einfach mal zuhören, wie es Ihnen geht und was Sie erwartet und was Sie brauchen und was Ihnen Freude machen wird. Vielleicht würden die uns Tipps geben. Wir denken immer, man muss viel neue Lieder singen, Die Däne vielleicht sagen, warum singt man in der Kirche nicht mehr die alten Lieder, befiehl du deine Wege, auch mal nach der alten Melodie. Und warum singt man nie, Herr, meine Seele? Die würden uns Tipps geben, das, was sie warten. Die würden auch sagen, also hier sind wir, in der Kirche, da verliest der Pfarrer vor der Predigt immer so einen langen Abschnitt. Da bin ich schon geistig weggetreten, bevor er noch sagt, liebe Gemeinde. Vielleicht müssten wir kürzer, vielleicht müssten wir es aufteilen in Brücken. Wenn wir sie fragen würden. Und jetzt geben wir uns zufrieden in unseren Gemeinschaften und Gemeinden mit dem immer kleiner werdenden Kern, der sich's gerade noch gefallen lässt, was gerade geboten wird. Anstatt, dass wir mal fragen, was braucht ihr? Was würde euch Freude machen? Anstatt, dass wir ihnen helfen, sie einmal zum Gottesdienst mitzunehmen, zur Gemeinschaftsstunde, darf ich sie abholen. Viele von denen haben doch Angst. Wie einer, der das erste Mal ins Theater oder ins Konzert geht. Wo darf man sich nachsetzen? Sind da in die Stilnummern oder was muss man anziehen? Darf man Krawatt oder ohne Krawatt? Und wann muss man aufstehen? Und wie lange darf man klatschen? Gell? Die kommen sich vor wie der Bayer aus Oberbayern, der plötzlich ins Münchner Theater kommt und nicht weiß, wie er sich benehmen soll. Oder haben sie Angst, dass die anderen sagen, was tut denn der in der Stunde, der Gottesdienst? Ist der plötzlich religiös wahnsinnig geworden? Na, wir müssen sie mitnehmen, dass es ihnen leichter fällt. Abholen. Unsere Fantasie muss sich in diese Leute hineinversetzen, damit wir sie für Jesus gewinnen. Nicht bloß für unsere Gemeinschaft, für unsere Kirchengemeinde, dass der Kirchenbesuch besser wird, dass sie Jesus finden. Eine Welle von Gemeindewachstumsprogrammen, Gemeindegründungsprogrammen von den amerikanischen Ländern her über uns hinweggeschwappt. Wir sollten nicht hinter all diesen Programmen hintereinrennen, sondern das, was in Deutschland schon entstanden, gewachsen ist durch Gottes Geist, erst recht einmal ausschöpfen. Gleich nach Weihnachten war ich mit meiner Frau in Berlin, einiges der Berliner Stadtmission kennenzulernen. Und Bruder Hans-Georg Vielker von der Stadtmission hat gesagt, wir fallen immer wieder auf der anderen Seite vom Pferd herunter. Jetzt sprechen wir von Hauskreisen und Kleingruppen und Neighborhood Churches. Wir erleben in Berlin im renovierten Dom, wie viele Menschen auch sich sehnen, an einer Andacht, an einem Gottesdienst teilzunehmen, wo sie auch einmal anonym bleiben können und einfach mal mitfeiern können. Verstehen Sie, wir sollten die verschiedenen Angebote sehen und nicht immer bloß einen Plan. Und hier ist etwas geschehen. Man kann sowieso Amerika nicht nach Deutschland übersetzen. In Amerika denkt man nicht in Parochien. Bei uns denkt man stark in Gemeindegrenzen. Und schon wenn Eltern sich entschließen und sagen, ich gehe bei mir nehme in einem Ort im Remstal in den Gottesdienst, so mir geht nach Grunbach in Gottesdienst, dann sagt bestimmt die Tochter oder der Sohn, wenn sie 13 werden, aber ich möchte hier mit meiner Freundin konfrontieren. Wir denken sehr ortsgebunden, der Gemeinde, in der wir zu Hause sind, wo auch die Freunde sind, die Nachbarn. Ist in Amerika nicht so. Auch in Amerika geht man mehr auf Menschen zu, redet sehr viel selbstverständlich über den Glauben, hat nicht so die besondere christliche Sprache. Bischof Lilje hat immer gesagt, man kann am besten auf Englisch evangelisieren, weil es da keine geprägte christliche Sprache gibt. So ein Mensch redet ganz normal über den Glauben. Aber jetzt will ich einiges von dem, was in Deutschland, wie lange darf ich noch, nur 10 Minuten? Ja. Erzählen, was nach meiner Meinung nicht ausgeschöpft ist. Lieber Bruder Jeder, wir können von der Johannesgemeinde erzählen. Da gab es einen Stadtmissionar Vogelsang. Der war wichtiger als alle Pfarrer. Ein Pionier des Gemeindeaufbaus. Ich wurde mit 3,5 Jahren zum ersten Mal in die Sonntagsschule mitgeschleppt. Von der Mathilde Löhr, die kennen Sie auch noch. Heute Frau Pfarrer Volle. Vogelsang hat immer gesagt, Sonntagsschule und nicht Kindergottesdienst, damit auch Eltern, die gar nicht so arg kirchlich sind, ihre Kinder schicken. Und die Sonntagsschule darf nicht in kirchlichen Räumen stattfinden. Bis weit ins Dritte Reich hinein war die Sonntagsschule Johannesgemeinde im Königin-Olga-Stift. Und nach dem Krieg oben im großen Speisesaal der württembergischen Feuerversicherung, obwohl wir ein schönes Gemeindehaus haben und hatten. Wir müssen mehr in neutrale Räume gehen, damit Eltern, die nicht so arg viel mit der Kirche am Hut haben, ihre Kinder schicken können. Und dann müssen wir mit den Eltern arbeiten. Und ich wurde dann als 14-Jähriger, als gerade Konfirmierter geholt, als Kinderkirchhelfer. Was hat der Herr Vogelsang mit uns geschafft? Nicht bloß Vorbereitung für die einzelne Erzähleinheit. Sondern wir waren sein engstes Team, seine Vertrauten. Wir kamen uns mit 15 Jahren schon vor als die Gewürdigten, bei denen die einzelnen Träte der Gemeinde zusammenlaufen. Er hat uns um Rat gefragt. So bin ich in die Mitarbeit hineingewachsen. Und wir hatten Sonntagsschulen damals mit 400, 500 Kindern, einem Heer von Helfern. Aber nicht nur das, sondern der Vogelsang hat gesagt, es ist eigentlich schade, wenn nur die NSV, wenn Sie noch wissen, was das ist, und Frauenschaft Leute zu Mitarbeitern holt. Wir dürfen doch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht gucken, ob sie uns fromm genug sind. Sondern wir müssen Menschen um einen Dienst bitten. Wären sie bereit, an 8 Glastüren 4-mal im Jahr den Gemeindebrief zu bringen? Nicht mehr als 8 Glastüren. Als der Herr Vogelsang angefangen hat, war das nicht flächendeckend. Der hat bei ein paar Häuser angefangen. Aber Sie müssen bereit sein, wenn Sie an der Glastür sind, muss Ihr ganzer Körper zeigen, wir täten eigentlich gerne reinkommen und 10 Minuten mit Ihnen schwätzen. Ich habe es dann in Schondorf angefangen. Meine eigene Frau hat gesagt, aber ich kann nicht auch christlich mit den Leuten reden. Und schon nach Monaten hat sie gesagt, die Leute sagen, kommen Sie endlich wieder. Ihnen so viel auf dem Herzen, dass ich mit Ihnen besprechen will. Und dann dem Gemeindedienstmitarbeitern, wenn sie fragen, was sollen wir denn dann sagen? Was sollen wir weitergeben? Ein paar Spruchkarten in die Hand geben. Probieren Sie mal, das, was Sie gehört haben, in ein Gebet umzusetzen, mit den Menschen zu beten. Aus diesem Stab der Männer und Frauen des Besuchsdienstes, des Gemeindedienstes, das war ein Schaf und bald 200 Leute, ist ein Potenzial herangewachsen in Stuttgart, eine missionarische Kraft. Wenn irgendwo ein Sterbefall war, hat Herr Vogelsang so ein kleines Holzkreuzle überbringen lassen und es wurde 12 Monate lang jeweils zum Todestag durch die Gemeindedienstfrau ein anteilnehmender Brief, fotokopiert, übergeben. Wenn die Leute nach einem Jahr nicht reagiert haben, hat man ihnen einen Brief geschrieben, wir wollen sie nicht länger behelligen, aber sie sollen wissen, dass sie in unsere Gemeinde eingeladen sind. Seitdem gibt es in der Johannesgemeinde Stuttgart viele großartige Prediger. Aber die Gemeinde, die Gottesdienstgemeinde, wird immer abrückender. Wir werden nicht durch tolle Predigten Leute anziehen, sondern indem wir hingehen zu Menschen und ihnen unsere Anteilnahme zeigen. Besuchsdienst, Gemeindedienst nie zum Betteln benutzen, auch nicht für Brot für die Welt. Die sollen nicht kommen, wenn sie was wollen, sondern wenn sie etwas bringen, und zwar sich selbst. Ich habe bei den Freundeskreisen, ehemaliger Alkoholiker gelernt, die haben gesagt, wenn wir kommen in die Häuser, wollen wir einen Besuch machen und nicht eine Psychle. Natürlich haben die Leute dann fragende Gesichter gemacht, so wie sie jetzt auch. Was ist der Unterschied? Dann hat er gesagt, bei einer Psychle bringt man was mit. paar Praline oder Sträußle. Beim Besuch bringt man sich selbst mit. Bewusst, ich möchte jetzt eine Viertelstunde, eine halbe Stunde für Menschen da sein. Und es gibt nichts, was für die Boten Jesu, die Menschen für Jesus gewinnen wollen, wichtiger ist, als dass sie hingehen und zuhören. Lesen Sie mal die Evangelien, wie Jesus hinging in die Hallen am Teich Bethesda. Und er fand einen, der war 38 Jahre lang krank gelegen, und er fragte ihn, wie lang ist's, dass du hier krank liegst? Fragen. Wie geht's Ihnen? Viel verpufft in unseren Gemeinden. Ich will mal aufhören von Johannesgemeinde und etwas von Schorndorf sagen, weil es zu wenig Zusammenarbeit zwischen den einzelnen aktiven Gruppen der Gemeinde gibt. War schön, gleich am Anfang Zusammenarbeit mit Ernst Greichen und Bruder Fischle in Schorndorf und mit Bruder Dietz von Gemeinschaften. Wir erleben doch dann als Pfarrer sehr oft Witwer und Witwen, die völlig allein dastehen. Die mehr brauchen als ihren Stammtisch. Wenn ich jetzt zu denen sage, geh jetzt doch auch altpietische Stunde sonntagsabends um 7:30, das ist zu viel verlangt. Aber wenn ich zum Bruder Dietz sage, besuchen Sie mal den Herrn Oberstudiendirektor Schäfer und gucken Sie nach ihm und ladet Sie mal ein. Und holet ihn ab mit dem Auto. Wie viele Frauen und Männer haben eine neue geistliche Heimat und eine Verbindung mit Jesus gewonnen, indem wir als Pfarrer den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinschaften sagten, die täte zu euch passen, dass ich auch ein bisschen überlegen muss, täte mir in süddeutsche Stunden passen, mehr in altpietistische, täte mir in den Hauskreis passen. Nicht alle Kreise passen für jeden. Und wir sollten nicht gleich sagen, der hat für Jesus und den Glauben nichts übrig. Spielt eine große Rolle, welche Art die Leute haben, auch wo wir berufsmäßig, soziologisch hingehören. Also mehr Zusammenarbeit zwischen Gemeinschaften und Pfarrern. Dann müssen wir sehen, wir machen Konfirmandenarbeit. Und einmal im Konfirmandenelternabend, kurz vor der Konfirmation, wir Pfarrer, als wir in Schorndorf unseren Gemeindedienst aufgebaut haben, haben wir vorher viel Abfuhren von Leuten bekommen, bis nach Gebet und Flehen ich meinem Gemeindediakon Schmidt gesagt habe, und jetzt gehen wir an die Konfirmanden Eltern heran und fragen sie gezielt, könnten sie uns nicht helfen, indem sie 2, 3 von den Einfamilienhäusern übernehmen, 4-mal im Jahr mit dem Gemeindebrief Besuch zu machen. Uns sind die Augen übergegangen. Die einen haben gesagt, hat ihr früher auch mal im Jugendchor mitgesungen? Und der andere hat gesagt, die war früher auch mal in der Jungschar vom CVM. Überall hat schon Gott angefangen. Wir lassen sie bloß irgendwo wieder fallen und denken, die haben kein Interesse an Jesus. Wer hat ihnen denn gesagt, dass sie eingeladen sind? Um unsere Gemeinden und Gemeinschaften herum gibt es heute einen breiten Kern von Neuzugezogenen, die bei IBM oder Daimler 2 Jahre arbeiten, dann werden sie wieder weiter versetzt. Das sind die Leute, die normalerweise, selbst wenn sie für unsere Kirchengemeinderäte kandidieren, nie gewählt werden. Oh, den kennen wir nicht. Obwohl er in die Kirche geht und bei der Kinderkirche mitschafft. Begonnenes, was Jesus begonnen hat, aufnehmen, überlegen, wo sind Menschen, bei denen der Herr Jesus sein Werk angefangen hat, wo könnten wir sie hineinnehmen. Und dann ist wichtig, dass wir für solche Leute eine neue Art von Gottesdienst anbieten oder auf der Ebene der Stunden eine besondere Stunde einmal machen. Nicht bloß adventliches Treffen, sondern ich meine immer, wir sollten Gemeinschaften und erweckte Kirchengemeinden und CVMs einmal im Vierteljahr miteinander einen missionarischen Gottesdienst anbieten, der auch im Stil anders ist, der auch Leuten, die die Verbindung verloren haben, die Gelegenheit gibt, also da gehen wir mal nach. Da wird man nicht erwartet, dass sie jedes Mal kommen. Aber So haben wir den Wochenschlussgottesdienst angefangen, bewusst, ohne Talar, ohne im Namen Gottes des Vaters. Einmal war bloß ein Lebensbild dran, einmal haben wir ein paar Lieder durchgesungen vom Spitta, dass die Leute aufmerksam werden auf Spitta. Einmal haben wir eine Bildbetrachtung gemacht, einmal einen Missionsbericht, einmal hat es Altenchörle vom Altenheim Marienstift uns ein paar Lieder gesungen und hier ein paar verbindende Worte. Jedes Mal war was anderes da. Eine halbe Stunde, 18.30 Uhr samstags bis 19 Uhr, dass die Leute wussten, wir können dem Abend auch noch Einladung annehmen. Der Abend ist nicht verhunzt. Viele haben vorher gesagt, wenn auch noch von der Gottesdienstgemeinde jetzt Hälfte am Samstag kommt, dann ist am Sonntag leer. Nein, doppelt so viel waren da, weil die Leute Geschmack kriegten, wie gut es tut, bis ins Körperliche hinein, wenn mal kein Telefon klingelt, kein andere Klingel uns behelligt, sondern ich bloß ausgerichtet bin aufs Lob Gottes und die großen Taten Gottes höre. Aber wir müssen neue Gelegenheiten schaffen. Meine Nachfolger haben das wieder kaputt gemacht. Die sind im Talar auftreten und haben im Namen Gottes des Vaters und Liturgie, wissen Sie, wo die Leute schon, wenn sie reinkommen, gar nicht wissen, wie sie sich benehmen sollen. Also, neue Formen von Gottesdiensten. Besondere Gelegenheiten schaffen. Wir Pfarrer räumen ungern unsere Kanzel für einen Gastprediger, weil dann eventuell mehr Leute kommen könnten. Ja, natürlich. Weil die Leute einen Anlass brauchen und sagen, wenn da jemand besonders kommt, dann komme ich auch. Aber auch Stundenbrüder räumen ungern ihren Platz am Brüdertisch. Und jetzt kommt ein Fremder und da kommen eventuell 10 mehr Leute als sonst. Und jetzt mache ich das auch noch hin. Bloß wegen dem. Nein, weil die Leute einen Anlass brauchen. Leute, die Angst haben, jetzt würde man erwarten, dass sie jede Woche kommen. Die kommen nachher, die kriegen Geschmack dran. Aber wir müssen besondere Anlässe schaffen, dass sie kommen. Mein Kollege Anhut in Schondorf hat die Schlüsselgespräche eingeführt und hat bewusst zu den Älteren gesagt, ihr kommt nicht, das ist jetzt für 30- bis 50-Jährige. Das erste Thema war ein reiner Fehlschlag, Paragraph 218, Abtreibung. Weil die abgetrieben haben, gesagt, da brauchen wir nicht noch, da wissen wir schon, was die Kirche sagt, die redet uns ins Gewissen. Und die anderen gesagt, wir haben nicht abtrieben, wir brauchen es auch nicht. Schon ganz anders bei einem Abend über moderne Medien, als Theo Braun kam. Das hat die Menschen interessiert. Totaler Fehlschlag, als wir den Dr. Zügel holten, meinen Freund, den Vorstandsvorsitzenden Landesschirokasse, niemand komme. Wir normale Menschen, ich gesagt, was brauche ich, der Vorstandsvorsitzende Landesschirokasse? Und die Geschäftsleute von Schondorf haben gesagt, wenn der bei der Kirche spricht, das wird schon ein Saftlade sein. Also wenn der bei der Industrie- und Handelskammer gesprochen hätte, da wäre sie gekommen, aber da sind wir die falsche Firma. Was sind die Themen, wo man zutraut bei uns, dass interessant ist? Ich meine immer wieder, wir sollten bis hinein in die letzte Gemeinschaftsstunde das Programm übernehmen, dass wir einen Chefarzt vom Krankenhaus, eine Leiterin einer Diakoniestation, einen Abteilungsleiter vom Arbeitsamt, einen Studiendirektor vom Gymnasium einmal einladen und sagen, da am Sonntagmittag oder Abend erzählen, wir machen kurz Stunden kürzer, erzählen Sie uns eine Viertelstunde lang, was Ihnen schlaflose Stunden in der Nacht macht. Und da beten wir drüber. Das wäre hochinteressant. Wir würden merken, wie viel Lasten es an einem Ort zu tragen gibt. Wir würden merken, wie die Verantwortlichen dankbar wären, dass ein Paar endlich einmal ihre Last vor Gott bringen. Und wir würden signalisieren, wir sind nicht bloß für den engen Kreis da, sondern wir sind aufgeschlossen für andere. Probiert es mal. Wir brauchen mehr Fantasie, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Also, wie sollen Menschen gewonnen werden für Jesus? Als Menschenfischer zuerst durch Anteil nehmen. Anfang Dezember hatten wir in Ulm eine Hochschulwoche von der SMD vorbereitet. Den Abenden kamen 100 bis 120. Viel wichtiger war die Kontaktarbeit in der Mensa. Studentencafés bekam jeder umsonst Kaffee und Kuchen. Und da fanden Gespräche statt. Kommt ein junger Mensch und sagt, ja, also warum ist die Kirche gegen die Homophilen? Ich habe einiges gesagt und plötzlich kommt raus, dass diesem Menschen gar nicht um Homophile geht. Sondern plötzlich war die Frage, woher weiß man denn Genaues über Gott? Ja, ich bin froh über die Bibel. Und eigentlich jeder Tag ist verhunzt, merke ich hinterher, wenn mir anderes wichtiger wird als die Bibel. Ja, kommt es bei Ihnen auch vor, dass ihr mal nicht Bibel leset? Ja, ist auch oft anderes wichtiger. Und manchmal stehe ich vom Bibellesen auf und frage mich, was habe ich eigentlich gelesen? Bitte drum, Herr, erschließ mir dein Wort. Diese Kontaktgespräche sind ungeheuer wichtig und wir sollten bei solchen Kontaktgesprächen nicht immer gleich abblocken und denken, da ist ein ganz gottloser Mensch, der ist für Homophilie oder der ist für Abtreibung oder der geht ins Theater oder macht sonst was Böses, sondern lasst ihn mal erzählen. Er ist schon lange keinem richtigen Christen mehr begegnet, auch wenn sie ungeheuer abstruse Ideen was erzählen. Erst vor wenigen Tagen, einer der Nachbarn hat gesagt, ich habe Heil gefunden beim Buddhismus. Dann habe ich gesagt, das interessiert mich aber jetzt. Was hat sie da fasziniert? Ach, ich kann so schlecht ausdrücken. Und dann hat er versucht, ein paar Sätze zu sagen. Und dann hat er gesagt, ach, jetzt kriege ich selber nicht mehr zusammen. Wisst ihr, es hat ihm geholfen, dass er gemerkt hat, dass er sich etwas hineinflüchtet, wo er selber nicht Bescheid weiß. Also nicht immer gleich sagen, aber Sie müssen an Jesus glauben. Lassen Sie mal kommen zuerst mit Ihrem Unglauben. Bei der jungen Dame habe ich natürlich mal zwischendurch gesagt, wenn alle so für Homophilie wären, wie es bei Ihnen den Anschein hat, dann dürften Sie und ich nicht leben, denn jeder von uns hat einen Vater oder Mutter gehabt. Ach ja, ja. Also manchmal dürfen Sie schon was einflechten, aber lassen Sie mal kommen und geben Sie den Menschen Futter, dass sie drauf rumkauen können, auch einfach ein Jesuswort weitergeben, wie der Herr Jesus den Pharisäern gesagt hat. Habt ihr nicht gehört, dass gesagt ist, ich habe Lust an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Denkt mal dem nach, kaut auf dem drauf rum, besser als auf einem Kaugummi. Etwas mitgeben, wo Menschen schaffen können, wo es in ihnen schafft, das Wort Jesu. Ein letztes, ich bin meine Zeit wahnsinnig überzogen, vergeben Sie mir. Und dann erst die Hälfte von dem gesagt, was ich sagen wollte. Was Jesus bei uns heilen könnte. Unsere verkümmerte Aufmerksamkeit. Ich habe sehr viel in Amerika gelernt, auch für Hausbesuche. Und da haben sie gesagt, wenn man Hausbesuch macht, just be attentive. Sei aufmerksam. Ich sage, was haben Sie hier für ein wunderbares Bild? Haben Sie es selber gemalt? Ah, das, ja, Ihr Enkel hat es gemalt. Der Künstler. Ne? Oder irgendeine Nippfigur, die da steht, eine Erinnerung, eine Postkarte. Ergibt sich ein Gespräch, nimmt auch den Menschen die Angst und sie sind, kommen ganz schnell zum Wesentlichen. Ihr Enkel hat es gemalt. Ja, wie viele Enkel haben Sie? Haben wir 8, aber die eine, die Katrin, ist so arg krank, die liegt schon seit einem halben Jahr im Krankenhaus. Verstehen Sie, im Nu sind sie drauf, auf dem, wo sie als Zeuge und Zeugin Jesu gebraucht wird. Nicht so arg Angst haben vor Menschen. Ich gehe einher in der Kraft des Herrn. Was ist, dass ihr euch vor Menschen fürchtet? Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Unsere Sprache, ist sie normal? Wir haben eine Sprache, mit der wir uns untereinander verständlich machen können. Aber wir verstehen, wenn es heißt, 1. Johannesbrief, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Aber für den Außenstehenden ist es schwierig. Da müssen wir vielleicht sagen, dass Jesus für mich gestorben ist. Und sein Leben dran gegeben hat, hat er selber gesagt, ist für euch. Und da bin ich froh jeden Tag dafür. Versuchen Sie es mal selber umzuformulieren in neue Worte unsere Sprache. Auch wir müssen geheilt werden von unserer Angst, unrein zu werden. Ah, das sind so gottlose Leute, ob es mich nicht ansteckt. Nein, als das Glatteis war, jetzt mit dem Eisregen, hat mein Nachbar, der ist sicher weit weg von Gott, gesagt, Herr Schäffbuch, man sieht eben nur, dass die Natur gibt. Wahrscheinlich hätte er am liebsten gesagt, man sieht, dass es noch Gott gibt. Und den Leuten, die immer sich wünschen, guten Rutsch, auch mal einen wirklich guten Rutsch gibt, gell? Also, aber der muss sich ja auch in einer komischen Sprache ausdrücken. Und da darf ich drauf sagen, ja, man sieht, dass den lebendigen Gott gibt, der Wolken, Luft und Winden gibt, Wege, Lauf und Bahn, das gilt auch, naja, ja, für uns. Ja, Herr Schäffu, ja, ja. Also, seien Sie aufmerksam und nicht gleich ablogen. Es gibt nicht Natur, sondern es gibt den Schöpfer, den ewigen Gott. Sondern nehmen Sie einmal auf und übersetzen es in das, was Sie eigentlich sagen wollen. Unsere Selbstsucht. Warum fahren wir zum Treffen nach Böblingen und zu Jugendgottesdienst unsere jungen Leute beim Konrad Eisler und sind noch Plätze frei? Warum laden wir nicht Leute ein? Ich bin oft auf unsere Treffen gewesen im Herbst, um das Material der lebendigen Gemeinde unter die Leute zu bringen. Ich sage, hier sind noch Verteilblätter. Haben wir habet schon Eis? Ja, nein, das soll jetzt hier weitergeben. Die Karten sind zum Versuchen. Oh, wir schreiben so wenig. Dann schreibe es doch mal. Ja, warum wollen Sie nicht so die Blätter verteilen an Ihre Nachbarn? Ha, da wissen wir nicht, wer evangelisch ist. Ja, da gibt es auch Katholiken. Also, wir sind so eng, so selbstsüchtig auf uns bezogen, anstatt dass wir denken, wem könnten wir eine Freude machen, wenn ich auf ihn zugehen würde. Abschluss: Bei dieser Hochschulwoche haben die Verantwortlichen, übrigens Katholiken und Charismatiker und SND-Leute und Freikirchler und Landeskirchler, zusammengewirkt in dieser Welt der Hochschule, um Jesus bekannt zu machen. Haben gesagt, wie schließen wir ab? Wir wollen nicht wie bei ProChrist machen, vortreten, wer sich entscheiden will, wie könnte man es festmachen? Ich mache gerade gute Erfahrungen damit, dass ich sage, wir teilen Kärtchen aus und jeder darf ein Gebetsanliegen draufschreiben und wir bringen das nachher vor Gott. Kann draufschreiben, Bosnien-Herzegowina oder meine Prüfung oder dass das Verhältnis zu den Eltern wieder besser wird. Er kann draufschreiben, die Ungerechtigkeit der Verantwortlichen, was er will. Was ihn umtreibt. Aber das hat uns doch beinahe den Atem genommen, dass in dieser Schar von 120 Studentinnen und Studenten, ich schätze etwa 400 Zettel zusammenkamen, eng beschrieben. Ich konnte den Plan, dass wir das vor Gott bringen, gar nicht mehr aufnehmen, weil auch so viel Persönliches drin stand. Auch an Verfehlungen vor Gott. Ich könnte das nur nach einer Weile sagen, Herr, jetzt lege ich es dir hin. Du kennst die Bitten und du nimmst jeden ernst, der das geschrieben hat. Vielleicht brauchen wir ganz neue Wege, um auch in die Gemeinde hinein, nicht bloß Kuvertle zu geben für das Gemeindehaus oder Orgelneubau oder sowas, sondern Kärtchen, die Sie zurückschicken können an eine Adresse, wofür wir für Sie beten sollen. Schon indem ein Mensch niederschreibt, dass das vor den lebendigen Gott und seinen Sohn Jesus gebracht wird, ist ein erstes Anknüpfen. Also wir sollten unsere Fantasie spielen lassen, damit Menschen für Jesus gewonnen werden. Heute Mittag machen wir ja bei dem Thema fröhlich weiter. Im Grunde genommen geht es ohne Punkt und Komma hinein. Auch bei der Frage, wie unsere Gottesdienste attraktiver, ansprechender, lebendiger werden können. Jetzt herzlichen Dank, dass Sie so zugehört haben. Ich erwarte für unser ganzes Volk hier in Württemberg noch einen ganz großen neuen Segen Gottes. Ich bin überzeugt, dass mehr Menschen nach Verbindung mit Jesus hungern, als wir ahnen. Und es liegt oft an unserer Ungeschicklichkeit, dass wir uns so abschotten, dass sie gar nicht zu Jesus finden können. Und da soll uns Gott ein neues Aufbrechen der Grenzen geben.